Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Letzte Woche habe ich für einen Moment gedacht, ich sollte den Predigttext für heute ändern. Manche von euch gucken vielleicht, was ist denn das Thema von dem heutigen Tag, und dann wisst ihr schon ein bisschen, in welche Richtung es geht in der Predigt. Und ich habe gedacht, oh, wir haben eine Kindersegnung, die Sommerpause steht vor der Tür, alle sind gut drauf, und jetzt komme ich mit einer Predigt über ein Gespräch, das stattfindet zwischen zwei, Achtung, zum Tode Verurteilten. Und das Gespräch findet auch noch während ihrer Hinrichtung statt. Das passt jetzt sowas von gar nicht, habe ich gedacht. Und dann bin ich aber doch dabei geblieben, weil ich dachte, es ist vielleicht auch keine gute Idee, Bibeltexte immer dann zur Seite zu schieben, wenn sie jetzt gerade nicht passen. Ich fange aber wenigstens mit einem bunten Bild an. Moment. So, da ist es. Das passt ein bisschen besser zur Stimmung. Weiß irgendjemand, was das darstellt? Ja, ich meine, ich habe absichtlich noch überhaupt keinerlei Bezeichnung dran. Vielleicht die Psychologiestudenten unter euch? Sagt den Psychologiestudenten, ihr müsst euch nur melden, ne? Ihr müsst dann gar nichts sagen. Sagt, wenigstens gibt es Psychologiestudenten, denen der Name Abraham wahrscheinlich, Maslow oder wie immer man das ausspricht, etwas sagt. Ja, okay, jetzt gibt es Leute. Ich tue hier so altklug, ne? Also, das liegt nur daran, dass ich vorgestern 15 Minuten Wikipedia gelesen habe, sonst hätte ich auch nicht gewusst, was das... ich nehme aber an, dieses Bild hier, das kennen einige. So. Die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ja. Und er hat irgendwie beschrieben, ganz unten, das sind unsere Grundbedürfnisse des Menschen, und dann geht das so nach oben. Immer wenn das hier erfüllt ist, dann entwickeln Menschen weitere Bedürfnisse so. Und Spaßvögel sagen in letzter Zeit, ja, seit einiger Zeit gibt es noch ein Grundbedürfnis, das ist sogar noch unten drunter. Das ist euch vielleicht bei Facebook schon mal über den Weg gelaufen. Wenn ich das richtig weiß, hat Maslow selbst nie eine Pyramide aus seinen Bedürfnissen so übereinander gestapelt. Und deswegen trifft diese Darstellung hier es eigentlich besser. Außerdem ist sie bunter. Ja, und jetzt schauen wir diese Bedürfnispyramide mal in dieser Darstellung an. Ganz links grün steht also für die Grundbedürfnisse, die in der Pyramide ganz unten waren. Das wäre sowas wie Atmen, Essen, Trinken, Schlafen. Wir hatten eben hier kleine Babys, ne? Die ersten Sekunden des Lebens oder Minuten, spätestens dann nach Stunden, kommen alle diese vier vor. Als Grundbedürfnis von Menschen. Und das bleibt bis zum Sterben so. Wenn du keine Luft mehr bekommst, dann sind alle anderen Bedürfnisse absolut nicht wichtig. Du hast nur noch dieses eine in dem Moment. Zu atmen. So, hast du aber Luft zum Atmen, Essen, Trinken und so, dann folgt schon sehr bald die nächste Kategorie, die geht da los. So. Und das sind die Sicherheitsbedürfnisse, sagt Maslow. Also sowas wie Schutz, Dach überm Kopf und auch materielle Sicherheit, genug haben. So. Das sind alles noch sehr existenzielle Bedürfnisse. Wenn etwas hiervon nicht gewährleistet ist, fliehen Menschen. Erleben wir derzeit, ne? Fliehen Menschen. Weil diese Bedürfnisse so grundlegend sind. Aber wenn das zum größten Teil abgedeckt ist, kommen schon bald die sozialen Bedürfnisse ins Spiel. Das werdet ihr jetzt kaum lesen können. Wenn überhaupt. Ja, das könnt ihr gar nicht lesen. Ich wollte es gelb machen. Ich hatte die Hoffnung, man sieht es trotzdem. Da steht Freundschaft, Liebe, Gruppenzugehörigkeit. Und es gehört zu diesem gelben Ding hier. Freundschaft, Liebe, Gruppenzugehörigkeit. Also der Mensch hat einen unglaublich starken Drang nach sozialen Bindungen. Schau dir an, wie ein Mensch leidet, wenn er jemanden verliert. Oder wenn er auch nur für eine längere Zeit getrennt ist von jemandem. Oder wenn eine Gruppe jemanden ausschließt. Das mag nicht ganz so wichtig sein wie Schutz oder wie Atmen und Essen, aber es kommt sehr bald. So. Und je weiter sich, so Maslow, ein Mensch sich entwickelt, desto intensiver werden dann die Bedürfnisse. Und das nächste sind die Ich-Bedürfnisse. Stärke und Geltung steht da oben. Also das Bedürfnis nach mentaler und körperlicher Stärke und nach Anerkennung, jemand zu sein. Also da gehört alles sowas rein wie Vitalität, Gesundheit, Bildung, Erfolg, Bedeutung, Anerkennung. So. Und er sieht, Maslow, ganz oben die Selbstverwirklichung sozusagen als Ziel. Was auch immer Selbstverwirklichung genau sein mag. So etwas, wo man das Gesamte, sein volles Potenzial ausschöpft. So. Wo man ganz man selbst ist. Anscheinend hat er kurz vor seinem Tod 1970 das Modell noch um eine Stufe erweitert, tatsächlich, und gesagt, naja, ganz da rechts, da kommt dann irgendwann noch der Wunsch nach Gott, er hat gesagt, nach Transzendenz, nach etwas, was noch mehr ist als ich. So. Der Grundgedanke ist aber immer, eine Bedürfniskategorie von links nach rechts muss wenigstens zum Teil erfüllt sein, bevor die nächste ins Spiel kommt. Jemand, der verhungert, der braucht was zu essen, dem ist nicht mit einer Freundschaft geholfen. Jemand, der vereinsamt ist, der braucht Liebe, da ist nicht Anerkennung das, worum sich seine Gedanken drehen. So. Aber, das finde ich an dieser schöner als an der Pyramide, die Bereiche überschneiden sich. Kein Bedürfnis muss 100% befriedigt werden, bevor das nächste ins Spiel kommt. Und sie werden nach rechts auch immer intensiver. Und die anderen treten dann im Erleben irgendwie auch zurück. Und die Kurve fällt so ein bisschen ab. So, das Modell kann man sicher kritisieren. Warum zeige ich das hier überhaupt? Es ist einigermaßen das Bekannteste, wenn es um Bedürfnisse geht. Und ich dachte, es malt in bunten Bögen ein Bild vom Ideal des Lebens. Irgendwann, so hoffen wir, kommen wir weit hier rüber nach rechts. So stellen wir uns irgendwie, wir stellen uns irgendwo da drüben das Glück vor. Irgendwie da, wo die Persönlichkeit sich voll entfaltet. So, und wenn hier kleine Kinder heute im Mittelpunkt stehen, dann kann dieses Modell so uns sicher ein bisschen helfen zu verstehen, wie Menschen sich entwickeln und was da an Potenzial ist und was Menschen brauchen. So. Man kann aber bei diesem Modell auch erschaudern. Nämlich dann, wenn einem klar wird, wie abhängig wir von der Stillung unserer Bedürfnisse sind. Was geht eigentlich kaputt in uns, wenn diese bunten Wellen Löcher kriegen oder Flecken? Was wird aus uns, wenn zum Beispiel hier drüben Stärke und Geltung, wenn unsere Kraft nicht mehr groß genug ist, um bedeutsam zu sein? Wenn wir zu schwach sind, wenn uns die Puste ausgeht, wenn die Welt uns, so empfinden wir dann, mehr und mehr übersieht. Wir irgendwie nicht so wirklich wichtig sind. Was geht eigentlich kaputt in uns? Was wird aus uns, wenn Beziehungen zerbrechen? Wenn wir angefeindet werden oder wenn wir einsam sind? Oder zu wem werden wir dann, wenn diese Bedürfnisse so elementar sind? Was wäre eigentlich, wenn unser Job nicht mehr sicher ist? Oder wir uns nicht mehr sicher fühlen, da wo wir sind? Wenn Angst ein Begleiter würde, wer sind wir dann? Was wird dann aus uns? Was ist der Mensch, wenn er hungert, friert und gequält wird? Also das klingt jetzt alles etwas extrem, was ich gesagt habe, aber erstens braucht es gar nicht so viel Verlust in unserem Leben, dass wir schon das Gefühl haben, jetzt nochmal die Pyramide wackelt. Und zweitens ist die Begegnung, zu der ich jetzt komme, eben eine Begegnung in extremer Situation. So extrem, dass es auf den ersten Blick kaum einen Link gibt zwischen diesem Gespräch, was ich jetzt vorlese, oder dieser Szene und unserem Leben. Aber es berührt die Frage nach Bedürfnissen und ich glaube, da gibt es einen Link zu unserem Leben. Lukas 23, da lese ich mal ab, Vers 32. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt. Zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu, und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm, sie traten zu ihm hin und boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht, sie lautete, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben, aber er hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. So, ich will die Szene nicht zu arg ausmalen, aber Kreuzigungen wurden erfunden, um Menschen so vollständig zu vernichten wie möglich. Nicht nur jetzt ihm einfach das Leben zu nehmen, sondern ihn vorher noch in seiner Persönlichkeit und seiner Würde zu zerstören. Alles, was ein Mensch an Bedürfnissen haben kann, wird hier der Reihe nach zerlegt. Aus Anerkennung, dem Bedürfnis nach Anerkennung, wird Entehrung und Schande. Einem Körper wird jede Vitalität und Kraft und Ästhetik und was auch immer ausgetrieben, indem man ihn da so fixiert an einem Balken. Vorher wird der Mensch aus der Gemeinschaft hinausgetrieben, aus der Stadt. Ja, die Gesellschaft spuckt ihn aus vor die Stadt. Spießrutenlauf. Und dann hängt er da ohne jeden Schutz. Ich gehe jetzt immer weiter nach rechts, ne? Ohne jeden Schutz, ohne Kleidung. In Sonne oder Kälte. Und natürlich ist da kein Schlaf mehr und keine Nahrung und kein Wasser. Und am Ende, ganz am Ende, wird die fehlende Luft das sein, was ihm das Leben nimmt. Das Kreuz wurde erfunden, um einem Menschen alles zu nehmen, wonach er hungert, was er braucht, dessen er bedarf. Und zwar so, dass er das bei vollem Bewusstsein miterlebt. Also schwer vorstellbar, dass es im Leben eines Menschen noch dunkler werden kann, noch hoffnungsloser werden kann. Und in dieser Lage spricht jetzt ein Mensch, ein Mann, dessen Namen wir nicht kennen, mit einem anderen Mann, dessen Namen wir sehr gut kennen. Und er sagt, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und ich frage mich, was hier eigentlich vor sich geht. Einem Menschen wird alles genommen, und er fragt nach Gott. Scheint wohl doch nicht so zu sein, als ob das ganz da rechts erst kommt, wenn man wirklich alle anderen Bedürfnisse gestillt hat. Also hier ist es jedenfalls nicht so. Was ich aber erstaunlich finde, das Reich Gottes, die Königsherrschaft, die er ja anspricht. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Von der ist nun hier wirklich weit und breit nichts zu sehen. Einer hat alles verloren und es gibt nicht den Hauch einer Hoffnung. Wo sieht er noch etwas, was ihn hoffen lässt? Dass hier ein anderer regiert. Dass es hier noch eine Herrschaft gibt von jemand anderem, als nur denen, die ihn da gerade vernichten. Und wie kommt er auf die Idee, dass er irgendwas davon haben könnte? Zumal, wenn du wie dieser Mensch offensichtlich glaubst, das, was mir hier passiert, passiert mir zu Recht, hat er ja vorher gesagt. Ne? Und, das ist uns selten so bewusst, wenn du in einer Gesellschaft lebst, wo Common Sense ist, an einem Kreuz zu sterben, ist der Beweis, von Gott verflucht zu sein. So. Hier ist einer, der glaubt, ich bin ein von Gott Verfluchter und hänge hier zurecht. Warum beginnt der zu hoffen? Man kann sagen, nackte Verzweiflung, was bleibt dir noch? Ja, aber warum führt Verzweiflung zu Hoffnung? In unserem Leben reicht schon wesentlich weniger an ungestillten Bedürfnissen und wir beginnen zu ahnen, Gott, du bist doch gar nicht da, oder? Ich bin doch hier ganz allein. Alle anderen, die dabei sind, sehen das auch so, ne? Also, der ist in einem Umfeld dort, wo alle sich sicher sind, Gott ist hier nicht. Der hat hier auch nichts verloren. So, die Leute, die zuschauen, sagen, anderen hat er geholfen, soll er euch selbst helfen. Die Soldaten stimmen genau in dieses Lied ein. Und wenn du der König der Juden bist, nur, das meinen sie natürlich nicht ernst, ne? Der andere Verbrecher höhnt über ihn. Du bist doch der Messias, dann hilf dir und hilf uns. Niemand hier sieht nur eine Spur von Gott. Und ich frage mich, was ist eigentlich mit diesem Mann los? Schuldig, von allen gehasst, mit der Welt am Ende, wo sieht er Gott? Wie kommt er darauf, dass der an ihn denken könnte, dieser dritte Entwürdigte da neben ihm, über dem noch so eine höhnische, so ein Erklärtext angebracht ist? Da ist der König der Juden. Schaut mal, ob er euch helfen kann. König ist hier gar nichts in dieser Situation. Sollte das da Gott sein, dann hängt er neben einem absolut hilflosen Gott. So, aber dieser Mann sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wie kommt er auf diese verrückte Hoffnung? So, das habe ich jetzt tausendmal gefragt, ne? Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht so wirklich. Er kriegt mit, was dieser Mann zu den Leuten sagt, ja. Aber sonst weiß man nichts. Was wusste er von ihm? Was ich weiß ist, Menschen treffen Gott oft genau da, wo er eigentlich absolut nichts verloren hat. Wo man sagen muss, wo soll hier drin noch Gott sein? Also in der Dunkelheit, wenn es nicht mehr weitergeht. Menschen treffen Gott oft da, wenn sie neben ihrem Scherbenhaufen stehen. Oder wenn sie sich in den Schlaf weinen. Oder wenn ihr Gewissen sie verurteilt. Irgendwie ist das so, dass Gott sich dort aufhält. Wenn du sagst, naja, Gott hier drüben, ne? Also nach der Erfüllung aller meiner Bedürfnisse und Selbstverwirklichung. Ich glaube, Gott, ja, ist auch dort zu finden. Die Erfahrung sagt, selten. Selten. Selten trifft man Gott dort, wo man selbst nichts mehr braucht. Warum ist das so? Weil Gott Mensch wurde. Und zwar nicht als genialer Trick, um irgendwie die Welt zu retten, so eine Art Zaubertrick, dann werde ich eben Mensch, sondern weil Menschwerdung quasi fast das Wesen Gottes widerspiegelt. Gott wurde Mensch, und Menschsein sieht nun mal höchst selten so aus. Menschsein ist viel öfter irgendwie was mit diesen Flecken. Vielleicht sollte ich sogar sagen, irgendwie immer ein bisschen gebrochen und schmerzhaft und mangelhaft. Und Gott wird tatsächlich ein Mensch wie wir. Also er kommt dorthin, wo Menschsein gelebt wird, solches Menschsein. Gott ist am leichtesten dort zu treffen, weil er dort am dringendsten gebraucht wird. Das will ich euch mit in die Sommerpause geben. Ich predige heute nicht so lang wie sonst. Ich mache es heute kürzer. Ich weiß, Sommerpause klingt jetzt überhaupt nicht nach so einer Situation hier. Das klingt nach Urlaub ohne Ende und Spaß und guter Laune und so. Ich wünsche euch auch jede Minute so. Meiner Erfahrung nach ist auch im Sommer das Leben nicht immer leicht. Also wenn du jetzt oder das nächste Mal in einer Situation bist, wo du sagen musst, es ist echt dunkel um mich. So. Vielleicht, weil du versagt hast und schuld bist und dich tatsächlich selbst zum Kotzen findest gerade. Dann schau dich um und rechne damit, dass Gott dir nie näher war als jetzt. Oder auf jeden Fall nicht jetzt weiter weg ist als sonst. Das ist der Gott, jetzt bleibe ich ein bisschen in diesem Bild, ne, der sich mit dir verurteilen lässt, wenn du dich verurteilst. Der sagt, ich bin hier direkt neben dir, weil ich es nicht tue, weil ich dich nicht verurteile. Oder wenn du das nächste Mal leidest, an was immer man leiden kann im Leben, vielleicht an Einsamkeit oder Ablehnung oder Menschen haben mit Worten und Taten dir wehgetan oder tun es immer wieder. Schau dich um, ob du Gott sehen kannst. Er steckt mit dir in der gleichen Lage. Also guck nicht so sehr nach oben. Vielleicht sieht Gott sogar manchmal genauso schwach und verletzlich aus, wie es dir gerade geht. Also dieser Mann sieht in einem hilflosen Gott seine Hoffnung, ne? Ein Kreuz genagelt. Wenn du das nächste Mal keine Hoffnung mehr hast, aus anderen Gründen, weil jeder Idiot sehen kann, so geht's nicht weiter. Das ist verloren, das Ding hier, ja? Wenn es illusorisch ist, zu hoffen, dann rechne damit, dass Gott ein Gott ist, der genau solche Orte aufsucht, wo du dann da stehst. Und dass er einer ist, der Türen in neue Welten öffnet. Also beschissener, als es diesem Mann an diesem Kreuz ging, kann es einem nicht gehen. Er ist ein einziges schreiendes Bedürfnis. Und dann hört er Worte, die zwar an seiner Lage nichts ändern, aber die ihm eine Tür in eine Zukunft öffnen. Und diese Worte heißen einfach, heute noch. Heute noch. Heute noch, sagt Jesus quasi, wirst du mit mir hier sein. So. Und er nennt das Paradies. So, durch diese beiden Worte, heute noch, ist sozusagen dieser Mann, der am schlimmsten dran ist in dieser Szene, wenn man sich die ganze Szene mal so vor Augen fühlt, plötzlich der die beste Zukunft hat in dieser Szene. So ist Gott eben. Denen, die ganz unten sind, schenkt er gerne alles. For free. Dieser Mann wird nicht mal gefragt, ne? Bereust du auch deine Sünden? Glaubst du überhaupt, was ich dir jetzt hier gerade sage? Wird der Mann gar nicht gefragt. Hast du sonst irgendwas gemacht, was es dich berechtigt, noch knapp vor Ende jetzt hier die ganze Zukunft aufzukriegen? Dieser Mann ist ein Bedürfnis und Gott stillt es. Er äußert dieses Bedürfnis, denk an mich. Und Jesus sagt, ja, ich denke an dich. Noch heute. Und er bekommt plötzlich alles, alles. Wertschätzung, Zukunft, Würde. Eigentlich muss man sogar sagen, das ist gar nicht ganz richtig. Er bekommt das nicht in dem Moment. Ihm wird gezeigt, dass es so ist. Dass Schuld und Hass und Erniedrigung und Tod noch nicht mal das ihn von Gottes Liebe trennen kann. Noch nicht mal das kann vernichten, was er ist, nämlich ein Mensch. Und das reicht, um von Gott geliebt zu sein, ein Mensch. Aus Gottes Sicht ist sozusagen diese Skala hier hinter mir nicht wirklich maßgeblich. Es ist schon sinnvoll, sich die Skala anzugucken. Ich habe sie nicht gezeigt, um zu sagen, das ist alles Unsinn hier. Ne? Nee, das ist gut, um das Leben ein bisschen zu verstehen. Aber aus Gottes Sicht ist dein Leben ganz, wie kaputt es auch sein mag, wenn du zu Gott sagst, denk an mich. Bitte Gott, vergiss mich nicht. So, also von der Erkenntnis, ich bin überhaupt nichts, ich bin am Ende, zu der Erkenntnis, ich bin sehr, sehr wertvoll und ich habe eine Zukunft, ist es in einer Begegnung mit Gott nur ein ganz kleiner Schritt. Braucht nur einen Augenblick, heute noch. Diese Reihe hat uns jetzt begleitet. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Sie ist zu Ende jetzt und wir gehen in die Sommerpause. Ich fasse mit einem Satz nochmal das alles zusammen, was diese Reihe gesagt hat. Im Grunde ging es darum, nur Gott hat dir das Recht zu sagen, wer du bist. Und ihm das zu glauben, was er über dich denkt, das verändert deine Geschichte. Das gibt dir eine neue Identität und das reißt dir Türen zum Himmel auf. Amen. Ich spreche ein kurzes Gebet, während die Band nach oben kommt. Vater im Himmel, du hast uns gemacht, vor vielen Jahren oder noch gar nicht so vielen Jahren oder schon sehr vielen Jahren waren wir so kleine Babys, die hier vorne gerade waren. Und wir sind in dieses Leben gekommen und wir haben viel erlebt und vieles davon hat uns begeistert an dieser Welt und in diesem Leben. Und wir danken dir für das alles. Und auch vieles ist schwierig und reißt an unserem Selbstwertgefühl oder an unserem Glücksgefühl. Oder wir bringen dir unser Leben und das, wo wir jetzt gerade stehen und danken dir für deine Gedanken über uns. Und wir bitten dich, zeig uns, was du glaubst, wer wir sind. Und hilf uns, das zu hören, wenn du es uns sagst. Und wir bitten dich, hilf uns, dich zu bemerken, gerade dann, wenn es echt dunkel um uns wird. Danke, dass du ein Gott bist, der so gerne gnädig und gütig ist. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.